Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Und wir schauen zurück auf das vernebelte 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Scherer Sport Team PAX mit der Nummer 16 gewinnt die 52. Ausgabe und stellt damit gleich mit Mantai EMA. Auch in dieser Folge schauen wir auf die DTM aus Zandvoort. Alles dazu jetzt in den kommenden Minuten. Mein Name ist Lukas Stomps. Und dazu nochmal ein Hallo und ein herzliches Willkommen. Ja, die 24 Stunden vom Nürburgring im Jahr 2024 standen irgendwie, ja, in keinem guten Zeichen, muss man sagen. 7 Stunden Racing, der Rest alles unter der roten Flagge, beziehungsweise dann hinter dem Safety Car. Und das war in dem Sinne ja nicht unbedingt toll für die Fans, ganz klar. Also das hat man gesehen. Man muss sagen, dennoch 240.000 Zuschauer über das Wochenende ist schon noch immer ziemlich, ziemlich stark. Das ist wieder erneut ein Rekord für das ADAC Rave 0 24-Stunden-Rennen. Und das ist sehr, sehr gut, das ist sehr, sehr schön. Und um das auch nochmal abzuschließen, bei Nitro, das Rennen auch sehr, sehr erfolgreich gewesen, muss man sagen. Obwohl es ja eigentlich nur eine Nebelabwartphase war am Sonntag, beziehungsweise dann am Samstagabend, ab dem Samstagabend. Und deshalb ist das eigentlich umso schöner und umso besser, vor allen Dingen, weil es ja auch dementsprechend auch gute Konkurrenz im TV gab. 3,5% im Gesamtpublikum für das 24-Stunden-Rennen und 6,4% Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Das ist wirklich sehr, sehr stark und zeigt auch weiterhin das Interesse für die Jungen im Motorsport. Und das deckt sich ja auch mit den Abrufzahlen bei YouTube. 3 Millionen waren es dort, die sich dort das Rennen entweder nochmal angeschaut haben oder eben sogar live dabei waren. Also das war auch eine schöne Entwicklung, muss man sagen. Obwohl, wie schon erwähnt, es eigentlich nur auf das Warten, dass es überhaupt weiterging, bestand. Das Rennen ja abgebrochen um 23 Uhr. Und 23, da kam die rote Flagge raus. Schauen wir aber erstmal auf, bevor wir das Rennen in Gänze durchnehmen, noch vorher auf die Startaufstellung. Und da haben wir für euch ein paar Stimmen mitgebracht. Und die waren noch sehr interessant, die sich nämlich auf den Regen bezogen haben. Und da hören wir jetzt gerne mal rein, unter anderem mit Maximilian Götz für die Mercedes-AMG-Mannschaft aus dem Hause HRT unterwegs gewesen. Dann aus dem Red Bull Team Abt, nämlich Jordan Pepper, und dann auch noch der DTM Champion aus dem Jahr 2022, nämlich Sheldon van der Linde, der für die Rover Racing Mannschaft an den Start gegangen ist. Und da hören wir mal rein, was sie so auch am Anfang gerade zu diesem Wetter gesagt haben.
Es ist ja typisches Eifelwetter, haben wir heute Morgen und auch so ein bisschen auch im Warm-up gesehen. Wie startet ihr das Rennen? Ihr werdet wahrscheinlich auch wie alle anderen ganz kurz erst die letzte Möglichkeit nehmen, welche Reifen ihr nehmt, ne?
Ja, also aktuell ist er trocken und wer weiß, was draußen ist. Wir haben natürlich ein paar Wetterfrösche draußen, die gucken, wie das Wetter ist für uns. Und ja, aktuell ist es Slicks, aber wer weiß es schon hier. Kann sich schnell ändern. Aber am Ende geben wir kein Risiko am Anfang. Klar, wir wollen erstmal die ersten Runden fahren und die ersten Stunden überstehen. Und dann irgendwann im Laufe des nächsten Tages, also Sonntag, dann attackieren. Mal schauen. Also es wird auf jeden Fall spannend.
Also versucht ihr das Rennen quasi von hinten so ein wenig aufzurollen, und wenn das Wetter mitspielt, ja, wäre natürlich noch besser.
Ich meine, natürlich, Platz 9 ist jetzt nicht so schlecht. Wir versuchen natürlich schon nach vorne zu kommen, dass wir vorne in den Top 15 irgendwann nach den ersten paar Stunden und dann einfach versuchen mitzufahren und dann ja, einfach Ruhe bewahren, keine Fehler machen und dann einfach die Nacht überstehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Habt ihr da Mercedes intern so eine Strategie oder ist das bei HRT quasi intern eigens gebaut, wie man da rangeht?
Natürlich, kein Kontakt zwischen AMG-Fahrzeugen ist ganz klar. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen klar Racing sehen, aber kein unfaire Manöver oder Blocken oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, das ist selbstverständlich, dass man erstmal das Auto heile lässt, weil es kann ja auch einen Schaden für dich nachvollziehen. Und deswegen Ruhe bewahren und die anderen respektieren und dann versuchen, ohne Fehler jetzt erstmal durchzukommen.
Welche Strategy with changing conditions, like you starting double stint or a single stint when it's changing weather?
Yeah, as a driver, it's always easier if you're staying in the car a little bit longer, if you follow the conditions, but obviously there's a maximum drive time, so we have to manage that quite well because it's with a 3-hour drive time limit, you got to manage it quite good, and we don't want to get any silly penalties. So we'll see. We obviously try staying as long as possible in the mixed conditions, but I think you cannot do much other than double stints, and yeah, we're going to go from there. Marco obviously will start, and then normally I should take over, followed by Calvin.
Euer Wetterteam ja immer bekannt bei Rowe, dass ihr sehr, sehr gut seid. Kann jetzt in wenigen Minuten direkt anfangen zu regnen, sieht man ja hinten so ein wenig. Wie plant ihr das so ein bisschen, wenn es möglicherweise anfangen könnte zu regnen? Also ihr werdet wahrscheinlich den allerspätesten Möglichkeit nehmen, da die Reifen zu wechseln.
Ja, wir werden mal sehen, wie gut die wirklich sind. Also ich glaube, dieses Wochenende ist es extrem schwierig mit dem Wetter generell so. Und ja, das wird nicht einfach, aber wir sind gut aufgestellt mit den Jungs und Ingenieuren und alles, wir wissen genau, was zu tun ist. Also von dem her bin ich zuversichtlich, dass wir ein gutes Rennen hatten und dass wir vorne dabei sein werden.
Ja, das so die Stimmen vor dem Rennen, und da muss man sagen, da war noch die gute Stimmung da, und wir haben es ja auch gehört, manche, ja, wie zum Beispiel Maximilian Götz haben dann gesagt, man startet dann auf den Slicks, aber das muss man sagen, das ist ja nicht unbedingt immer direkt am Anfang so gut gegangen. Beim Polesetter gesehen, nämlich beim BMW M-Team RMG, die haben auf die falschen Reifen gesetzt, sind auf Slicks gestartet, mussten direkt das Ganze, ja, in der Box so ein wenig gut machen. Das galt genauso auch für das 98er Fahrzeug von BMW, das Ganze mit Raffaele Marcello, Maxi Matteur, Marco Wittmann und Augusto Farfus, und auch tatsächlich für die Vier, nämlich mit das Auto von Lukas Stolz, Maximilian Götz, Daniel Runkadea und tatsächlich das einzige Team, was wir mit BMW gesprochen haben, nämlich das Auto vom Red Bull Team Abt. Calvin van der Linde, Marco Mappelli und Jordan Pepper, die blieben draußen mit ihren Regenreifen, was auch vollkommen zu dem Zeitpunkt richtig war. Man muss auch sagen, es war eine Last-Minute-Entscheidung für viele, denn es sah tatsächlich aus der Startausstellung so aus, als ob Slicks die richtige Reifenwahl waren, aber tatsächlich war es dann doch im Endeffekt dann die Regenreifen, denn spätestens, wenn man dann ja aus der Startaufstellung rausgefahren ist und in Richtung der Nordschleife ja sich entlang geschlängelt hat, dort hat man dann feststellen müssen, ja, die profilierteren Regenreifen sind die bessere Wahl, muss man dazu dann auch sagen. Damit dann natürlich die Führung abgegeben, und damit war Porsche bzw. Mantai Racing dann erstmal vorne, beziehungsweise gar nicht wahr. Es war die 130, nämlich das Auto rund um Jules Gonon. Die haben nämlich die ersten Meter für sich nutzen können, nämlich das Ganze noch auf Slickreifen. Die haben das probiert, sind aber dann spätestens am Schwedenkreuz dann komplett damit auf dem Hosenboden gefallen. Und mussten dann auch tatsächlich die Boxengasse ansteuern. Das 130er Auto dann übers Rennen gesehen, dann hat auch eigentlich keine Chance mehr gehabt. Da kommen wir aber später dann noch natürlich zu. In den ersten Stunden, muss man sagen, gab es aber lange Zeit einen Battle zwischen Augusto Farfus und Kevin Estre, die in der, ja, rund immer um die erste Position gekämpft haben, muss man sagen. Das war sehr, sehr schön anzuschauen. Das muss man sagen, war ja auch in den Minuten, in den ersten Stunden so, das waren die Autos, die ja auf einem Level unterwegs waren, und was man dazu sagen muss, so langsam kann dann auch tatsächlich das Audi-Team rund um Scherer Sport PRX, muss man ja auch sagen, die ja eigentlich in den Anfangsphasen ja auch super geglänzt haben, nicht nur eigentlich, sondern die haben halt extrem geglänzt, war ja auch auf alleine schon der Startposition auszumachen. Das muss man sagen, die größte Aufholjagd musste ja das BMW-Team RMG rausholen, dort gestartet das Auto Daniel Harper, dort, muss man sagen, aber auch super viel Pech gehabt, falsche Reifenstrategie gehabt und damit dann natürlich super viel verloren, wenn man das natürlich gewusst hätte, dass es eine rote Unterbrechung gibt und dass man danach eigentlich keine Chance mehr hat, irgendwie den Sieg oder irgendeine Positionsverbesserung zu tun. Dann hätte man das sicherlich anders gemacht, aber man muss sagen, die Anfangsphase von der 72, die sind da durchs Feld geflogen wie kein anderes Team. Also das war, hat man diesen Fehler ja eigentlich fast in den ersten, oder alleine in der ersten Stunde schon wieder wettgemacht. War sehr, sehr stark. Dann kommen wir zu den, ja, Aufregersituationen, glaube ich mal, dieses 24-Stunden-Rennens, bevor wir auf die Nebelsituation mal eingehen, nämlich auf das Unfallgeschehen rund um den 15er-Wagen von Scherer Sport Team PAX. Das ist das Auto rund um Frederik Werwisch, Christopher Hase, Markus Winkler und Ricardo Feller gewesen. Ricardo Feller auf beiden Fahrzeugen unterwegs gewesen, deshalb da die Doppelnennung. Und auch das Auto dann von Herbert Motorsport, beziehungsweise das 130er Auto von Mercedes rund um Fabian Schiller. Und dieser, ja, muss man sagen, das war eine ganz kuriose Situation. Alles passiert in der 16. Runde, wenn wir das mal so zusammenfassen. Es saß in der 16. Runde nämlich Ricardo Feller tatsächlich auf dem Fahrzeug drauf. Der zieht von rechts ziemlich mittig auf die Fahrbahn und dann gab es tatsächlich ja den Kontakt erst mit dem Mercedes und der Mercedes dann mit Fabian Schiller auf das Auto von Vincent Kolb drauf. Der dreht sich dann weg oder verliert dann einfach die Leistung, dreht durch mit seinen Reifen auf der nassen Wiese, denn es hat ja bis vor Rennstart beziehungsweise dann auch während des Rennens in den ersten Stunden natürlich auch angefangen zu regnen und diese Wiese ja auch schon alleine durch das ganze Wochenende ziemlich durchnässt und dann verliert er einfach dieses Auto, hat extrem Glück, dass er dort quer über die Strecke nicht getroffen wird und nur tatsächlich ja verhältnismäßig leicht an der Leitschiene abprallt, kehrt ja auch wieder dort zur Strecke zurück, wird auch nicht getroffen. Also wenn das in der Anfangsphase passiert wäre, in den ersten 3-4 Runden, wo das Feld noch super, super, super eng aneinander ist, dann glaube ich, ja, wäre es nicht allzu schön ausgegangen. Extrem viel Glück, es gab tatsächlich eine No-Further-Action, was ich per se nicht verstanden habe. Klar, es ist eine unglückliche Situation, aber ich finde, man müsste eigentlich alleine dadurch, durch diese Strafe, egal wer sie jetzt bekommen hätte, eine Aufmerksamkeit schaffen, denn das war wirklich einfach viel zu gefährlich. Und selbst wenn es dann vielleicht eine Stop-and-Go-Strafe ist von einer Minute für oder 30 Sekunden je für beide Autos, sowohl dem Mercedes und Team Gapspeed oder auch dem Scherer Sport PAX Audi, deswegen, ja, die Situation und diese Strafe nicht allzu verstanden, muss man sagen. Ich meine, das Mercedes-AMG-Team Gatsby hat sich ja alleine durch diesen Kontakt ja alleine selber geschadet. Man hat bis Runde 23 versucht, irgendwie noch ranzuhalten. Das war tatsächlich ja nicht weit von der Unterbrechung weg. Hat dort über 2 Stunden versucht zu reparieren, aber ja, so wirklich hat es eigentlich nicht mehr funktioniert. Bei der 130 Auto war viel zu viel beschädigt und da ging es dann auch später im Verlauf dann auch nicht mehr weiter. Ähnlich verlief es dann auch tatsächlich für das zweite Gatspeed Auto, da hat man ja versucht in der Nacht noch was zu beheben, aber das ging dann eigentlich auch nicht so auf, wie man sich das erhofft hat und in der Unterbrechung. Ich meine, das musste man tatsächlich auch nicht, aber das ging dann eher nicht so toll aus. Man ist tatsächlich auch nach der Unterbrechung nicht mehr weitergefahren. Und da kommen wir noch zum zweiten Aufreger, muss man sagen, dieses Rennens in der Top-Kategorie, nämlich der Unfall rund um Sheldon van der Linde. Er hat uns ja vorher noch Rede und Antwort gestanden bei uns und in Runde 22 geschieht dann das Unglück in der dritten Rennstunde. Der Unfall mit Alessia Kreuzpointner und dem Gitti BMW 1er. Und der, muss man sagen, wenn man die Bilder gesehen hat von außen, die durch die Social-Media-Kanäle diverser Filmer und auch teilweise ja auch von den Fahrern selber geteilt worden ist. Sheldon van der Linde hat das auch selber geteilt, hat auch selber dann geschrieben, ja, zum Glück ist hier keiner ernsthaft verletzt worden, weil das sah von außen nämlich ziemlich, ziemlich heftig aus und da muss man echt dreimal auf Holz klopfen, dass da wirklich nichts passiert ist. Aber Alessia Kreuzpointner, glaube ich, muss man sagen, die ja auch schon über Jahre jetzt auf dem Nürburgring unterwegs ist und ich glaube, das ist der erste Fehler und der erste grobe Fehler, den wir von ihr gesehen haben, sonst immer sehr, sehr gut unterwegs gewesen von den Zeiten, keine Frage, aber gut, wenn so ein Fehler passiert und das eben beim größten Rennen in dieser Saison, da muss man eben dann auch dementsprechend bestrafen. Das ist super, super bitter. 1.500 € Strafe gab es ja als persönliche Strafe und dann auch der Entzug der Permit. Die kann sie dann auch nach einer gewissen Zeit, gibt ihr erstmal eine Sperrfrist drauf, dann wieder neu machen, muss aber dann natürlich wieder in die kleineren Klassen sich erstmal bewegen, bevor man dann wieder zurückkehrt in ein GT4 Porsche Cayman, aber das, glaube ich, schafft sie und da ist sie auch stark genug, das zu tun. Ihre Schwester wird da sicherlich dann auch das Nötige daran tun, dann auch da weiterzumachen. Aber die Enttäuschung sowohl bei allen Unfallbeteiligten, glaube ich, ist deutlich zu spüren gewesen. Ich meine, wenn Sheldon van der Linde, der ja auch da bedröppelt im Auto saß, ist, ich meine, ist ja klar, wenn man da so auf die Hörner genommen wird, ist man auch froh, dass man da erstmal heile rauskommt. Ich meine, beim BMW M4 GT3 vom Rover Racing Team mit Sheldon van der Linde, da war ja verhältnismäßig am wenigsten dran. Also da hätte man wahrscheinlich, je nachdem, wäre das Seitenteil und die Aufhängung nicht so zerstört gewesen, hätte man da wahrscheinlich auch noch weitermachen können. Deswegen extrem bitter, in Führung liegend. Ich glaube, das ist für Rover Racing erneut und nach 2022 ein erneuter Ausfall in Führung liegend. Damals ja aufgrund eines Aufhängungsschadens nicht mehr weitermachen können und jetzt eben mit dem Ausfall auch erneut wieder in Führung liegend in der Fuchsröhre nach Unfall. Ja, bitter und ob das Sheldon so ablegen kann, bin ich mal gespannt, aber ja, seine Zeit wird sicherlich dann auch wieder im nächsten Jahr kommen. Ob es dann erneut wieder so endet, das werden wir dann sicherlich in rund einem Jahr wissen, aber hoffe mal nicht, vor allen Dingen nicht mit so einem Ausgang. Grundsätzlich wünschen wir keinem irgendetwas Schlechtes, das mal ganz klar. Und der dritte Aufreger, und das war ein Aufreger außerhalb der GT3-Kategorie, Christophe Dupré, der hat mit seinem Audi S2 ja, mit einem Feuer etwas ausgelöst, was, glaube ich, viele alleine mit seinem Verhalten ein bisschen verstörend fanden. Ja, natürlich ist da viel Emotionen dabei bei so einem 24-Stunden-Rennen, vor allen Dingen, wenn es sein eigenes Fahrzeug ist. Das ist ja sein eigenes Auto, der Dupré Audi mit den Nettbrüdern und mit Beuys noch unterwegs. Christophe Dupré, der ja auch dann auf dem Auto saß und tatsächlich war, wie es vom Kollegen, nämlich von Dirk Adorf, der bei den Kollegen von Nitro am Mikrofon war, ein defekter Katalysator. Das hat er nämlich so direkt analysiert und tatsächlich war es auch so, dass ein defekter Katalysator dort dazu geführt hat, dass der Audi S3 dort dann eben Feuer gefangen hat und das dann auch der Grund gewesen, warum man dort die Flammen tatsächlich ja, hinten am Auspuff und dann auch sich am Heckteil des Autos, des VT2 Audis dort entfacht hat. Zum Glück muss man sagen, aus Sicht des Teams konnte man das ja reparieren und das Auto ging dann auch im Nebel wieder aus der Box hinaus, aber viel mit Racing gab es ja dann später nicht. Dazu muss man sagen, Audi ja dieses Wochenende bekannt für Feuer, nämlich im zweiten Qualifying gab es ja schon den Feuerunfall, wenn man das so sagen möchte, aber ein technischer Defekt führte da zum Feuer im Bereich der Haukaken, im Bereich des Yokohama S, der 775, dem Sharky Racy Audi. Deshalb, ja, extrem bitteres Wochenende, muss man sagen, für Audi, aber das hat man ja später noch ein bisschen anders gekrönt. Und da kommen wir chronologisch zur roten Flagge. Die Sicht wurde, muss man sagen, in den ja, Abendstunden, würde ich mal sagen, ab 20, 21 Uhr, gerade im Bereich der Grand Prix-Strecke extrem schlecht. Deswegen hat man dann um 23 Uhr, 23 gesagt, okay, wir brechen das Rennen ja ab. Man hat auf das Auto von Christopher Mies gewartet, der dann abgewunken worden ist unter Rot. Das Rennen dann auch über die Nacht hinweg nicht weiter fortgeführt. Das muss man sagen, das hat man sich eigentlich fast schon denken können. Ja, das Prozedere in den letzten Jahren ja eigentlich ganz klar gewesen, wenn es eine Rotunterbrechung wegen Nebels oder wegen Schlechtwetter gibt, gerade in der Nacht, Wird dann nicht abgewartet, da vertraut man eher auf den Wetterdaten und da sagt man dann, nein, wir machen nicht weiter. Da gab es dann die nächste Information um 7 Uhr. Die Teams hatten Möglichkeit, dann ihre Autos wieder zu reparieren. Das haben sehr, sehr viele auch getan und da gab es dann auch wieder Autos wie zum Beispiel dem Dupré Audi, der dann wieder tatsächlich auf den Rädern stand und auch wieder weiterfahren hätte können. Dann gab es das große Warten, 7 Uhr, nächste Information, die kam dann, da gab es um 8 Uhr die nächste Information, um 9 Uhr hieß es, 9.30 Uhr gibt die Boxengasse auf, aber das hat dennoch nicht viel geholfen. Im weiteren Verlauf wurde dann gesagt, okay, wir machen jetzt mal hier die Möglichkeit mit einem Safety Car, also dass man hier 5 Safety Car Runden fährt, um dort dann einfach ja so ein wenig die Möglichkeit haben gehabt zu haben, ja, etwas auszuprobieren und möglicherweise dann auch einen möglichen Restart eben Paroli zu bieten. 13.30 Uhr gab es dann die Möglichkeit, 4 Stunden nachdem die Boxengasse auf grün geschaltet worden ist, die verbleibende Renndauer ist mindestens 5 Runden. In Abhängigkeit der Wetterbedingungen wird das Safety Car in die Boxengasse einfahren und das Rennen unter grüner Flagge wird weitergeführt. Da muss man aber sagen, und da kommen wir jetzt zu einem größten Streitpunkt, und das habt ihr sicherlich auch den Medien entnehmen können, dass Rowe eben dagegen protestiert. Man hat da allein schon einen Protest gegen das Ergebnis getan, das dann eigentlich schon relativ schnell, nachdem das Rennen beendet worden ist. Diesem Protest wurde nicht stattgegeben, auf den Verweis eben dieses Prozederes. Aber man legt ihm jetzt Berufung ein und das Ganze eben aufgrund dieses Vorgehens, aufgrund dieser Vorgehensweise, nämlich, dass man eben mit der Zielflagge beendet hat und nicht mit der roten Flagge. Denn unter Rot, muss man auch dazu sagen, gab es ja auch schon einige Verschiebungen. Denn zum Beispiel das BMW M-Team RMG, die zum Zeitpunkt dieses Rennens oder zum Zeitpunkt des Abbruchs auf Platz 2 standen, waren ja in der Startaufstellung für den Restart nur auf der dritten Position zu sehen. Das muss man sagen, das liegt aufgrund der Stintlänge. Das Mantai EMA-Auto mit einer kürzeren Stintlänge unterwegs gewesen. Deshalb wird diese Stintlänge auch dementsprechend draufgerechnet. Also quasi, als wenn man einen Boxenstopp durchgeführt hätte. Das hat sich dann auch 1:1 wiedergespiegelt. Und so lag man dann eben nicht mehr auf 2, sondern auf 3. Aber das war tatsächlich dementsprechend auch den Regularien so bei dem Restart für die Ermittlung der Startaufstellung eben dafür. Und ja, man hat ja mit der Zielflagge abgewunken. Das hätte jetzt auch dazu geführt, hätte man mit Rot abgebrochen. Also wie ist ja eigentlich dann normalerweise, wenn man eine Renndistanz nicht erreicht, erreicht man eben das Rennende. Dementsprechend, wenn man komplett abbricht und das Rennen nicht wieder erneut startet, die rote Flagge, und somit würde sich meistens am Ergebnis nichts ändern. Das ist aber hier nicht der Fall, denn man hatte tatsächlich unter den Safety Car die Möglichkeit, in die Box zu gehen. Das hat Rover Racing auch genutzt. In der dritten Boxen oder in der dritten Safety Car Runde ist man in die Box gegangen. Und tatsächlich, wenn man dort abgebrochen hätte nach 5 Runden, wenn man diese dann zurückrechnet, minus 2, dann hätte man 0 Boxenstopp-Zeit gehabt und damit hätte man tatsächlich dieses Rennen gewonnen. Das erstreitet man sich jetzt eben beim DMSB Sportgericht in Frankfurt. Ob das Ganze Erfolg haben wird, sind wir mal gespannt. Auf Sicht von Rover Racing müsst und muss man das eigentlich ja probieren, denn warum nicht? Es geht um einen Sieg. Ob dieser Sieg jetzt sportlich relevant ist, das steht an anderer Stelle zu Debatte, das möglich auch gar nicht zu bewerten, denn ein 24-Stunden-Rennen ist ein 24-Stunden-Rennen und findet eben unter diesen Bedingungen statt. Und da muss halt eben jeder durch. Und wenn es halt eben diesmal reicht, ist ja über 7 Stunden nur vorne zu sein. Und wenn es dann tatsächlich zu einer Bedingung kommt, dass man unter Safety Car eben dieses Rennen beendet, beziehungsweise dann vorzeitig beendet mit der Zielflagge, dann ist es eben so. Es ist ja so blöd, es klingt wie in der Fußball-Bundesliga, da reicht es manchmal, wenn man 72 Punkte hat oder mal, wenn man ganz viele Punkte hat, wie in diesem Jahr, zur 90-Punkte-Meisterschaft eben reicht. Und da fragt dann im Endeffekt nach ein paar Jahren auch niemand mehr. Im Jahr 2021, muss man sagen, hat ja Manzai EMA ja auch gewonnen mit der bisher dazu kürzesten Renndistanz. Und im Jahr 2024 ist es im Scherer Sport PRX mit der kürzesten Renndistanz. Das ist, glaube ich, ja, dem Team ziemlich egal. Und es darf ihnen auch ziemlich egal sein, denn man muss sagen, man fährt eben unter diesen Bedingungen, die herrschen. Das ist extrem bitter. Wie wir das bewerten mit Rowe Racing, das wird sich, glaube ich, erst zeigen, wenn es dann auch wirklich so ist, wenn da auch noch mehr Klarheit herrscht. Aber man muss sagen, eine Möglichkeit dazu, dass man ja die Chance hat, je nachdem dort weiterzukommen und möglicherweise sich einen Sieg zu erstreiten, ist sicherlich da. Das Team um Hans-Peter Neuendorf immer sehr, sehr erfolgreich, was so spezielle Strategien anbetrifft. Das haben wir auch mit, was habe ich vor dem Rennen im Warm-up auch mit Augusto Farfus ein wenig besprochen, mit der speziellen Strategie, die man hatte dort im Top-Qualifying. Da hat man ja auf Regen gehofft und deshalb, Augusto Farfus zweimal genannt, hat er auch selber gesagt, dass das nicht unbedingt funktioniert hat im Trocken, deshalb hat man ja da auf Regen gehofft, ist nicht passiert, aber dennoch eine starke Strategie, wie man das dann in der Regelung aussetzt, das muss man dann einfach sehen. Ja, und danach war das Rennen dann im Endeffekt vorbei. Das große Warten nach 5 Safety-Car-Runden ist das Rennen vorbei gewesen, dennoch muss man sagen, war sehr emotional. Frank Stippler hat da den Kollegen von Nitro ja wirklich geweint, denn das Rennen für sie oder für Frank Stippler hat er auch selber gesagt, dass es ja für ihn die ja vielleicht letzte Möglichkeit war, mit Audi und auch in seinem Alter dort nochmal ein 24-Stunden-Rennen zu gewinnen. Und dementsprechend war auch die Freude umso größer, dass er dort das Rennen gewonnen hat. Für Ricardo Feller war es das erste Mal 24-Stunden-Rennen-Erfolg im Audi und auch generell auf dem Nürburgring war es für Ricardo Feller der erste Erfolg. Für Dennis Marshall ebenfalls der erste Erfolg bei den 24 Stunden vom Nürburgring. Hingegen muss man sagen, war es der erste Erfolg für Christopher Mies nach einer gewissen Zeit bei den 24 Stunden vom Nürburgring. Es war jetzt sein dritter Erfolg. Im Jahr 2017 erfolgreich gewesen mit der Landmannschaft, muss man sagen, damals mit einem dramatischen Finale dort den Sieg geholt. Im Jahr 2015 mit dem ganz, ganz neuen Audi R8 LMS dort in einer quasi Probierungsphase hat man dort das Rennen gewonnen. Und eben jetzt im Jahr 2024 das dritte Mal für Christopher Mies ganz oben und stellt damit dann auch gleich mit Frank Stippler und gehört nun mit dann jetzt auch zu einer der erfolgreichsten Piloten im Rahmen des 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Klären noch, was in den Klassen passiert ist. In der Porsche Cup Klassiker waren Black Falcon mit Mustafa Mehmet Kabil, Gabriel Piana, Tim Scherbert und Mike Sturzberg vor der Scherer Sport PX-Mannschaft mit den Pereira, Lariten Forde, Thomas Kiefer und Christa Jöns. Und Platz 3 ging an Michele De Martino, Christopher Brück und Moritz Oberheim in der Porsche Cup 2-Kategorie mit den GT3 Cup-Fahrzeugen. In der Cup 3 war es Heiko Eichenberg, Fabio Grosso und Patrick Rütter, die Favoriten in der Cup 3-Kategorie VW und S Motorsport mit Joshua Beranski, Philipp Mimois, Niklas Wiedmann und Alec Odell. In der SP10-Klasse war es tatsächlich auch ein Favoritenauto. Maxim Osten, Nick Wüstenhagen, Nick Hanke und Loritz Philipp Stegmann, die sie dort gewonnen haben vor der FK-Performance-Mannschaft. Doppelsieg aus Sicht von BMW mit FK-Performance Josef Warhorst, Christian Konev, Leighton Furry und Yannick Fübrich. Und Platz 3 ging an die Schnitzer im Racing-Mannschaft mit David Schumacher, David Tilenius, Moritz Wiskirchen und Tim Neuser. Da muss man sagen, die haben ja extrem viel Arbeit geleistet nach dem Unfall im Qualifying 2. Und dass man dort dann auf Platz 3 steht, extrem starke Leistung des Teams von Schnitzel Alm Racing. Der SP3T gewann das Bulldog Racing Auto, der Mini John Cooper Works Pro vor dem VW New Beetle RSA rund um dem Team von Fly on Help mit Bernd Albrecht am Steuer und MSC sind sich EV im ADAC mit dem VW Golf GTI TCR DSG ging auf Platz 3, das Ganze aber schon mit 4 Runden Rückstand. Die hatten also auch schon größere Probleme im Vorlauf, aber dennoch stehen sie auf dem Podium. Dann gehen wir noch weiter in die weitere umkämpfte SP8T-Klasse. Dort gewann die Czerny Motorsport-Mannschaft mit Timo Glock, Timo Scheider, Jerome Blackmon und Peter Cate vor Jimmy Broadbent, Michael Schadodin und Manuel Metzger und Kerry Schreiner, Fabian Wohlwendt, Balz Gewisser und Pieperman auf Platz 3. Also da in der SP8T-Klasse die vorne, die wir auch so vorne gesehen haben. 3 bzw. 4 BMWs auf den ersten 4 Plätzen ist schon sehr, sehr krass. Also die Klasse auch dominiert von den BMW-Fahrzeugen. Dann machen wir weiter und das Ganze in der TCR-Klasse. Dort gewonnen von den ganzen Hyundai-Fahrzeugen mit Harrod Gottsecker, Mawson Philippi, Mark Wilkins und Bryson Morris. Die haben sich tatsächlich durchgesetzt vor dem ja eigentlich ein Pro-Auto von Manuel Locke, Marc Basseng und Mikkel Ashkona. Ja, das war einfach Track Position is key und deshalb hat sich dort der nordamerikanische Hyundai Elantra TCR durchgesetzt. VT2-Klasse gewann die Auto Thomas bei Jung Motorsport mit Lars Fütting, Tobias Jung, Tim Roberts und Marcel Unland im Cupra Leon KL, so die Bezeichnung vor dem Auto mit der 486, Markus Willhardt, Michael Bohrer, Julium Kim und Jens Dahle vor dem Bulldog Racing Auto mit Michael Bräutigam, mit Andreas Hilligers, Sascha Krote und Marco Zabel. In der VT2 Heckantrieb war es das SRS Team Sorg Rennsport mit Jan-Piet Oms, mit Hans-Joachim Theis, mit Matthias Bahr und Yutaka Seki, die sich dort durchgesetzt haben vor der Digital Motorsport Mannschaft von WS Racing, Robert Hinzer, Bernd Köper, Maximilian Eisberg und Gregory Bontonet. Und auf Platz 3 ein weiteres Auto von SRS Team Sorg Rennsport, Alberto Carbio, Guy Stewart, Ugo Vincenzi und Julius Meinhardt auf der dritten Position. Nicht so toll lief es tatsächlich für die Adrenalin Motorsportmannschaft. Bestes Auto auf Platz 4 und ihr Top-Auto tatsächlich nach der 28. Runde kurz vor dem Abbruch ausgeschieden, offiziell. Das ziemlich bitter, muss man sagen. Aber da tatsächlich nicht der Sieg bei den 24 Stunden. Vom Nürburgring, ja, und was fangen wir mit diesem 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring an? Ich glaube, nicht unbedingt viel. Wie gesagt, sportlich nicht unbedingt allzu groß zu bewerten, aber der Sieg, der eben jetzt Audi Form von Scherer Sport PRX gleichsetzt mit der Mannschaft von Mantai Racing, das war eben der 7. Erfolg bei den 24 Stunden vom Nürburgring, damit jetzt eben gleichgezogen mit der Meuspater Firmenkonkurrenz und deshalb da auch sicherlich nicht schlecht, dort gleichzuziehen mit eben 7 Erfolgen. Das, glaube ich, war's zum 24-Stunden-Rennen von Nürburgring, denn viel gibt's eigentlich nicht zu sagen. Wie gesagt, sportlich kein großer Leckerbissen. 7 Stunden Racing waren da schon sehr, sehr schön anzuschauen, aber leider ging es nicht mehr. Hoffe mal, dass die Zuschauer im nächsten Jahr wiederkommen, dass es dort kein Nebel gibt und wir über 24 Stunden dann auch wieder anständiges Racing sehen. Aber dennoch müssen wir sagen, die Entscheidung dort über Nebel, über Weiterfahren, über Nicht-Weiterfahren zu entscheiden, ist wirklich schwierig und deshalb, ja, keine einfache Situation, denn wie man es gemacht hätte, hätte man es ja einfach nur falsch machen können. Dann schauen wir noch ganz fix auf die DTM, die gastiert an diesem Wochenende im niederländischen Zandvoort. Das ist die insgesamt 3. Station für die DTM im Jahr 2024 nach den Rennen von der Motorsport Arena in Oschersleben sowie dann auch dem Rennen von der Lausitz auf dem Dekra Lausitzring. Geht es nun zum ersten von 2 Auswärtsfahrten. Das Ganze eben jetzt auf dem Circuit Zandvoort. Das ist der 2. Aufschlag nach dem letzten Jahr, dort wo man Premiere gefeiert hat mit der DTM unter der neuen Schirmherrschaft des ADAC. Dass die DTM durchaus Tradition in Zandvoort hat, das muss ich euch nicht erklären. Das ist allzu bekannt, aber eben unter der GT3-Riege war es ja der erste Aufschlag in Zandvoort. Um euch da nochmal auf den neuesten Stand zu bringen, aktuell Tabellenführer, tatsächlich Calvin van der Linde für die Team Abt Sportsline-Mannschaft, der führt aktuell mit insgesamt 8 Punkten Vorsprung vor Thomas Preining und 10 Punkten vor Ricardo Feller und 11 Punkten vor Maro Engel und Mirko Bortolotti, der mit insgesamt 18 Punkten dort zurückliegt. Die Sieger im letzten Jahr, Maro Engel in Rennen Nummer 1 und Ricardo Feller in Rennen Nummer 2, die vorherigen Sieger im Jahr 2018, Gary Paffett für die Mercedes-Mannschaft und René Rast im Audi. Also von daher sehen wir da immer ziemlich viel Mercedes oder Audi. Ob das in diesem Jahr auch so ist, werden wir sicherlich dann auch sehen. Ich meine, Maro Engel und Ricardo Feller letztes Jahr eben extrem stark gewesen mit den beiden Rennsiegen dort jeweils in den Rennen. Und da sind wir gespannt. Das würde sicherlich dann auch vieles in der Kalendersituation oder in der aktuellen Wertung im Teil des Kalenders dann ändern. Mit 63 Punkten aktuell Kevin Falland in vorne und Ricardo Feller vorgegeben mit 10 Unterschied. Würde also Maro Engel dann auch noch einen Sieg mit heimfahren, dann würden die einen Sprung und einen deutlichen Sprung nach vorne machen. Qualifying-Rekord aktuell gehalten von Maro Engel 1:32.585 und der Rundenrekord im Rennen 1:34.371 gehalten von Ricardo Feller in Rennen Nummer 2, das eben von ihm. Und da sind wir gespannt, wie es dann wird. Ihr könnt es weiterhin verfolgen, die DTM, ganz klar. Ihr wisst ja, wo die Anspielstation ist, nämlich Pro7 bzw. ran.de. Die Sessionzeiten für euch im Überblick haben wir natürlich auch dabei. 9.05 Uhr, erstes Training am Freitag. Und um 12.55 Uhr das zweite freie Training. Aber aufgepasst, denn wir haben an diesem Wochenende hier etwas ziemlich Besonderes. Denn ab 17 Uhr gibt es tatsächlich das Qualifying für den Sonntag am Freitag. Also etwas verwirrend muss man sagen, das liegt an dem Le Mans-Test, der dann tatsächlich währenddessen an diesem Wochenende auch stattfinden wird. Da werden wir nächste Woche nochmal ein bisschen drüber sprechen. Auch natürlich im 24-Stunden-Daily, der dann noch folgt. Und das dann eben ab 17 Uhr das Zeittraining Rennen 2 und am Samstagmorgen folgt dann eben das Qualifying für Rennen 1. Daran ändert sich aber nichts. 9.50 Uhr bis 10.10 Uhr und das Rennen um 13.30 Uhr für euch am Sonntag. Rennen 2, 16.30 Uhr, also etwas später als wir üblich so sonst kennen. Aber wie gesagt, das Qualifying 2 schon ab Freitag, also da, wenn es wichtig wird, schon ab 16.45 Uhr wahrscheinlich bei den Kollegen dann bei ran.de, die dann ab 16.45 Uhr sicherlich dann am Start sein werden, dort einschalten. Von uns war es das an dieser Stelle. Wir hätten uns sicherlich auch eine längere Folge gewünscht, alleine mit dem 24-Stunden-Rennen, aber wenn nicht mehr drin ist, dann haben wir auch nicht mehr tatsächlich zu bereden. Wir sagen Dankeschön, bis zum nächsten Mal in diesem GT-Talk, das Ganze dann ab Dienstag mit der Rückschau zur DTM und am Mittwoch dann mit dem 24-Stunden-Daily zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Da freuen wir uns auch drauf. Bis dahin, tschüss und bye bye, habt noch eine schöne Woche und eine schöne Zeit hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de.